Ja, wir haben heute Morgen schon das Thema gehört. Hoffnung setzt auf Gnade. Untertitel: Unsere Heiligung, die Heiligkeit, wir sind heilig. Habt ihr das schon jemand mal erzählt? Hallo, ich bin heilig. Ich bin heilig. Ihr seid auch heilig. Aber so, dass wir das damit prahlend durch die Gegend gehen, kommt eigentlich selten vor. Manche Konfessionen sprechen bestimmte Leute heilig. Müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Bibel sagt, alle, die an Christus glauben und ihm gehören, sind heilig. Und dürfen sagen, ich bin heilig. Aber das Wort hat so etwas Sonderbares, so etwas Geheimnisvolles, so etwas, oh, heilig. Heiligkeit ist ein Status, Heiligung ist ein Status, sowie auch eine Bewegung. Beides gehört zusammen. Das Gegenteil ist unheilig. Das ist irgendwie nicht bedeutsam, nicht ehrvoll. Unheilig. Hohe Stufe von einer Missachtung, von einem Wort, das uns nicht gefällt. Dann gibt es die Scheinheiligkeit. Also neben der Heiligkeit auch die Scheinheiligkeit. Zwei Teilnehmer an einer christlichen Konferenz trafen sich dann zum Mittagessen. Es war ein Cafeteria-Stil, man musste sich ein Tablett nehmen. Nahm es dann, bekam sein Essen, setzt sich an einen Tisch, sie setzen sich gegenüber. Beide neigen zur selben Zeit das Haupt. Erheben es zur selben Zeit. Sagt der eine zu dem anderen, zählen Sie auch immer bis 15. Ja, sagt der andere, das mache ich auch. Es gibt aber welche, die zählen bis 25. Die sind scheinheilig. Heiligkeit ist eine Herausforderung für uns. Und es ist aber etwas, was zu uns Christen gehört. Wir nehmen es nur so selten in Anspruch. Ich möchte uns einige Verse lesen aus 1. Petrus 1, 13 bis 16. Richtet euch daher ganz auf Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Heißt es ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich möchte an vier Aspekten das mal deutlich machen. Einmal, der Geist Gottes heiligt uns durch sein Wort. Der Geist Gottes heiligt über unser Gewissen. Der Geist Gottes heiligt durch Prüfungen. Und der Geist Gottes heiligt durch die Gemeinschaft der Heiligen. Mit der Gnade ist das so eine Sache. Gnade ist etwas, was wir nicht verdient haben. Und unter Gnade versteht auch jeder etwas anderes. Gnade kann man sich nicht erkaufen. Gnade wird geschenkt. Und die Hoffnung, die wir haben, das ist keine zukünftige Erwartung, sondern es ist eine Gewissheit, die setzt auf Gnade. Und ich bin so dankbar, dass in unserem Text die Gnade so eng mit unserer Heiligung verbunden ist. Und das ist auch gut so, denn eine Heiligung ohne Gnade führt unweigerlich in die Gesetzlichkeit. Ich muss was machen. Ich muss mich anstrengen. Ich muss etwas leisten. Ich muss etwas einhalten. Heiligung ist nämlich nur durch die Gnade verständlich. Streng genommen müssen wir uns nicht gegenseitig heilig sprechen. Wir sind durch Gottes Handeln automatisch heilig. Heilig bedeutet, jemanden geweiht zu sein, für jemanden abgetrennt, abgesondert zu sein. Und in der Kirchengeschichte hat man unter der Heiligung sehr unterschiedliche Auffassungen gefunden. Man hat gesagt, wir müssen uns absondern. Die Mönche oder die Personen, sagen wir mal so, Mönche wurden, sage ich dann erst später, Antonius und Pachomius, waren zwei Eremiten, der eine noch stärker als der andere, die dadurch eine Heiligkeit zum Ausdruck brachten, indem sie in die Wüste gegangen sind, aus der Gesellschaft rausgegangen sind, sich abgesondert haben. Ja? Einer von ihnen, der hat das Klosterwesen sozusagen gegründet. Er ist mit mehreren zusammen weggegangen. Antonius ist alleine weggegangen und war dann als Eremit in der Wüste. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der Gemeinschaftsbewegung einen Mann namens Pauli. Er erklärte sich ab einem gewissen Zeitpunkt als sündlos und verstand so seine Heiligung. Ich bin jetzt heilig. Ich bin sündlos. Später hat er das dann zurückgenommen. In Hebräer 12, 14 steht, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, und das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ist Status und es ist Bewegung zugleich. Gnade und Heiligung liegen deshalb so nah beieinander, weil die Gnade auch das Heil beinhaltet und bezeichnet. Wir haben durch die Gnade das Heil, die Errettung, und sind gleichzeitig dazu aufgefordert, hinwachsen sollten wir in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15. Hinwachsen. Welche Charaktereigenschaften werden denn von uns dann erwartet? Nun, die Bibel sagt einiges dazu, zum Beispiel in Galater 5, 22, wo von der Frucht des Geistes gesprochen wird. Es sind hier genau alle die Eigenschaften genannt, die für Jesus wichtig sind. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber zuerst einmal, unsere Heiligkeit, unsere Heiligung beginnt nicht mit dem Einhalten von bestimmten Geboten, mit einer Absonderung in die Wüste, in das Gehen eines Klosters oder an sonstigen Dingen, sondern es besteht darin, dass ich Jesus Christus kenne, sein Heil angenommen habe, sein Blut meine Sünden weggewaschen hat. Und ich an ihn glaube, ihm vertraue. Und dann, dadurch bin ich heilig. Lebe in der Heiligung. Das ist mein Status. Und wenn ich in Christus bleibe, dann werde ich auch nicht verbrennen, wie wir bei den Strohballen gesehen haben. Mein Status ist in Christus begründet. Und Paulus sagt in Philipper 2, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass eine grundsätzliche Änderung unseres Lebens eben durch diese Entscheidung für Christus geschehen ist. Wir werden eine neue Kreatur. Da, wo wir unser Leben Jesus ausliefern, werden wir wie neu geboren, heilig gemacht, leben in der Heiligung. Aber es ist Jesus, der das tut. Und trotzdem hat das auch Veränderungen in unserem Leben. Es bringt die automatisch mit sich. Und das ist etwas mit der Bewegung zu tun. Weil ich heilig bin, weil ich in der Heiligung lebe, darf ich auch in dieser Heiligung wachsen und auch mich letztlich verändern. Schauen wir in die Bibel hinein, sehen wir, wie Menschen Gott begegnet sind und wie sie sich geändert haben. Mose, er musste in seinen jungen Jahren ein zorniger und aggressiver Mann gewesen sein. Als er einen Ägypter sieht, der einen jüdischen Landsmann misshandelt, erschlägt er den Ägypter. Und von diesem unbeherrschten Moses wird dann später gesagt, in 4. Mose 12, Mose war ein sehr demütiger Mann, mehr als alle Menschen auf der Erde. Da ist irgendwas passiert. Da ist von einer Gottesbegegnung, von einem Heiligwerden, von einer Heiligung, hatte ein Wachstum stattgefunden. Oder wie war es denn bei Petrus? Wie treu wollte er dem Herrn sein und dann verleugnete er ihn dreimal. Aus diesem Feigling wird der Fels Petrus, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Und die Legende berichtet, dass dieser Petrus später sogar dem Märtyrertod für seinen Herrn gestorben ist. Oder denken wir an Paulus. Immerhin war er ein an den lebendigen Gott Gläubiger und hat doch und zunächst Jesus nicht als seinen Herrn anerkannt und viel Leid über die junge Gemeinde gebracht ist. Sie hat sie verfolgt. Als er dann vom Heiligen Geist erfüllt wird, ändert er sein Denken und sein Handeln. Aber wie geschieht Heiligung? Grundsätzlich ist das ein Werk des Heiligen Geistes in uns und an uns, wie schon die Formulierung Frucht des Geistes auch deutlich macht. Und in 1. Petrus 1, Vers 2 wird es noch deutlicher: Ihr, die ihr erwählt seid nach der Vorsehung Gottes des Vaters, der Heiligung durch den Geist, steht da, der Heiligung durch den Geist. Und wie geschieht das nun praktisch? Nun, der Heilige Geist nimmt uns regelrecht in die Schule. Es gibt mindestens drei Methoden, nach denen der Geist wirkt. Einmal, der Geist Gottes wirkt durch sein Wort, das Gott uns gegeben hat. Das wird in der Bibel sehr stark betont. Es genügt nicht, das Wort Gottes zu wissen. Das wussten die Schriftgelehrten und Pharisäer auch zu der Zeit Jesu. Und es geht vielmehr darum, es mit dem Herzen zu glauben und dabei zu sein. Und das Zweite ist, der Geist Gottes wirkt durch unser Gewissen. Wir können über uns und unser Handeln und unser Denken nachdenken. Das Gewissen ist eine göttliche Instanz in uns, die bei einem gläubigen Menschen vom Heiligen Geist geleitet wird. Und ich darf mich dem einfach auch öffnen im Gebet und Gott bitten, mich darin auch zu führen. Und der Geist Gottes sagt uns auch in ganz konkreten Einzelfällen, was gut und richtig ist. Wir haben es einmal durch sein Wort, was gut und richtig ist. Aber er sagt es uns auch in unseren Alltag hinein. Er belohnt unsere Gedanken und Taten mit Ruhe, mit Frieden und weckt unser Gewissen, wenn wir das Falsche tun. Wenn wir Frieden über etwas haben, das ist so eine schöne Formulierung, wenn ich einfach einen Frieden darüber habe, dann bin ich schon in der richtigen Richtung. Wir müssen aber nur dafür Sorge tragen, dass wir ein sehr sensibles Gewissen haben. Es gibt verschiedene Methoden, die wir entwickeln, um dem Gewissen auch zu entfliehen. Man kann es einfach überhören, in der Hektigkeit unseres Alltags. Man kann sich ausreden. Das machen doch alle. Andere tun das noch viel mehr und Ähnliches. Besser ist es aber, das Gewissen immer sofort zur Richtschnur meines Handelns zu machen und mich dabei an dem Wort Gottes zu halten. Der dritte Aspekt ist, der Geist Gottes wirkt durch Prüfungen. Die Bibel sagt, meine lieben Brüder, in Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen und Prüfungen fallet. Glaube ohne Prüfungen gibt es nicht. Jesus wird selbst in große Prüfungen geführt. In der Wüste wird er dreimal vom Teufel schwer versucht und auch er besteht die Prüfung. Auch auf seiner Erdenzeit wurde er auf die Probe gestellt. Interessant, Jesus wird nicht von den Ungläubigen verfolgt, sondern seine Glaubensgenossen, die Juden, trachteten ihm nach dem Leben. Sein eigener Jünger verrät ihn. Das ist schwer zu packen. Aber es ist auch eine geistliche Realität, es ist eine Prüfung. Welch eine Prüfung muss Hiob über sich ergehen lassen? Er war sich keiner Schuld bewusst. Aber trotz mancher Fragen an Gott und mancher Verzweiflung in seinem Leid, bleibt er letztlich Gott treu. Und jede bestandene Prüfung bringt uns in unserem geistlichen Stand auch weiter und gehört mit auch zur Heiligung. Das ist das, was sich da bewegt. Wir freuen uns auch über Prüfungen im Leben, die uns weitergebracht haben. Aber wenn wir drin sind, wenn wir mit Krankheit zu tun haben, dem Tod begegnen, dann ist das eine Prüfung. Aber es ist auch die Bewegung der Heiligung. Und Gott hilft uns hindurch und trägt uns. Gott möchte einfach in unserer Nähe sein, uns Trost geben, uns Halt. Aber er nimmt uns die Tiefen und Höhen des Lebens nicht weg. Gott prüft mich. David hat das mal so ausgedrückt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf dem bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Gott darf mich prüfen. Und das ist ein Weg in die Heiligung. Was geschieht, wenn man die Prüfung nicht besteht? Petrus ist das passiert. Er kam sich so stark vor. Und wenn ich mit dir sterben müsste, sagte er zu Jesus. Und was passierte dann? Am Feuer, wo Jesus dann gefangen genommen worden war und er mit anderen Leuten am Feuer saß, verleugnete er ihn dreimal. Ich gehöre nicht dazu. Versagen macht schon traurig und verzagt. Petrus hat bitterlich über sein Versagen geweint, aber er konnte noch einmal von vorne anfangen und lernen. Deswegen ist Heiligung eine Bewegung. Und es ist ein Status, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin durch Jesus Christus heilig, Gott geweiht, abgesondert, errettet. Reue und Buße führen zu einem neuen Leben und zu einem neuen Lernen. Und so wachsen wir sicher hin zu dem Bild, in das Jesus uns durch den Heiligen Geist verwandeln will, zu einem geistlichen Menschen. Ich muss mich fragen, bin ich im letzten Jahr gewachsen in der Heiligung, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Hingabe zu Gott? Es könnte heilsam sein, einfach einmal darüber ernstlich nachzudenken. Der vierte Aspekt ist ein ganz wichtiger. Und dass wir heute hier zusammen sind und Gemeinschaft mit Jesus und untereinander haben, der gehört dazu. Der Geist Gottes wirkt durch die Gemeinschaft der Heiligen. Es gehört mit zu dieser Bewegung, zu der Heiligung. Neben dem Wort Gottes ist es das Gewissen und die Prüfung und die Gemeinschaft der Christen, die unsere Heiligung stärken. Aber auch das Miteinander in der Gemeinde. Ein Paulus wird dem Petrus zum Segen, weil er ihn darauf hinweist und sagt, hör mal, wenn keine jüdischen Mitbrüder hier sind, dann verhältst du dich mit den heidnischen Christen ganz anders, als wenn Juden dabei sind. Das ist ein Doppelleben und das ist nicht in Ordnung. Petrus musste das einsehen. Paulus und Barnabas sind während einer Missionsreise aneinander geraten. Über Markus. Markus hatte keine Lust, von dem Süden der Türkei nach Antiochien in die Mitte zu wandern, weil da so viele, es gibt verschiedene Gedanken, warum das so gewesen ist. Vielleicht hatte er Angst vor den Räuberbanden, die da waren. Vielleicht hatte er aber auch theologische Gründe, das Evangelium außerhalb des Judentums zu sagen. Jedenfalls ist er nicht mehr mitgegangen. Und darüber haben dann Paulus und Barnabas dann auch ihre Beziehung gefährdet. Später hören wir dann, dass das wieder alles in Ordnung ist und auch Markus extra angefordert wird von Paulus, ihm zu helfen, denn er sei ihm eine große Stütze. Aber die Gemeinschaft, die wir haben untereinander, die Korrektur, die wir uns gegenseitig geben, das gehört mit zur Heiligung und ist eine Hilfe in unserem Leben. Weil Gnade meine Heiligung bewirkt. Nicht meine Leistung, nicht mein Können, nicht meine Begabung, sondern der Status sagt, ich bin heilig. Und deswegen darf ich ruhig sagen, ich bin heilig und ihr seid heilig, weil Christus uns heilig gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es eine Bewegung, die nach vorne geht und die mich immer wieder auch in Frage stellt. Und wo ich mich dann auch immer wieder prüfen muss, am Wort Gottes, an meinem Gewissen, in meinen Prüfungen und durch die Gemeinschaft der Mitchristen. Bin ich noch auf dem Weg? Habe ich noch die Frucht des Geistes in meinem Leben? Und das wiederum gibt mir einfach Kraft für meinen Alltag, für die Woche, die vor mir liegt, für meine Beziehungen, für die Herausforderungen meines Lebens, für die Trauer und für die Freude, weil ich einfach weiß, diese Heiligkeit ist nicht an meiner Fähigkeiten, an meinem Können, an meiner Person, an den Geboten, die ich halte, festgemacht, sondern an meiner Beziehung zu Jesus. Er hat mich heilig gemacht. Ich bin heilig, weil er mich heilig gesprochen hat. Und sein Geist lässt mich einfach immer weiter zu ihm und in ihm wachsen. Wir dürfen Christus ähnlicher werden. Die Liebe, die er hat, dürfen wir auch in unserem Leben selbst erfahren und auch weitergeben. Und Heiligung und Heiligkeit und Heiligsein ist ein Vorrecht, das wir Christen haben. Wir dürfen es nur gerne auch mit beiden Händen ergreifen und uns daran freuen, dass wir in Christus heilig sind. Amen.